Ich möchte euch in meiner neuen Podcast-Staffel, inspiriert von Catrice, mit sehr persönlichen Themen inspirieren, zum Dialog anregen und mehr meiner eigenen Erfahrungen teilen. Dabei geht es viel um das Entdecken und Entfesseln der eigenen Kraft und Energie. Mit Own Your Magic möchte Catrice dich dazu inspirieren, deine ganz persönliche Magic in vollen Zügen auszuleben. Catrice lädt dazu ein, jeden Look, jede Farbe und jeden Trend für dich zu entdecken, dich auszuprobieren und so jeder Facette deiner eigenen schillernden Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Genau hierzu möchte ich mit meinen Themen einen kleinen Beitrag leisten. Heute sprechen wir über Schlaf. Guten Tag, mein Name ist Ann-Kathrin Schmitz und ich schlafe schlecht. Beweisstück A, mein Aura-Ring. Wer jetzt noch nie was davon gehört hat, der Aura-Ring soll angeblich Schlaf so akkurat messen wie ein Schlaflabor. Ob das eigentlich wirklich stimmt, habe ich im Übrigen später im weiteren Verlauf des Podcastes Professor Dr. Ingo Fitze gefragt. Dranbleiben lohnt sich also. Mit diesem Ring kann man also seinen Schlaf tracken. Was sind so die wichtigsten Kennzahlen? Erstens natürlich die Gesamtschlafzeit. Ich glaube, das ist etwas, was die allermeisten von euch interessiert, wenn sie sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Wie lange schlafe ich eigentlich? Denn schlechte Nachricht, Leute, nur weil man sich um 23 Uhr ins Bett legt und dann um 1 einschläft und trotzdem um 7 Uhr aufsteht, ja, ist man nicht auf die 8 Stunden gekommen. Schade Schokolade, das probiere ich ganz häufig und scheitere daran kläglich. Meine Gesamtschlafzeit liegt irgendwo bei 6 Stunden 30, 7, wenn es hochkommt. Eine andere interessante Kennzahl in dem Kontext ist der REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist der Schlaf, in dem wir Dinge verarbeiten, die am Tag passiert sind, wo wir reflektieren, wo wir kurz gesagt träumen. Und dann gibt es noch den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf regeneriert sich sozusagen der Körper. Das Gehirn wird gereinigt, in Anführungszeichen. Der Körper schüttet aber auch eine große Menge an Wachstumshormonen zum Beispiel aus. Und die sind wichtig für die Erholung und für die Reparatur all unserer Zellen. In der Regel schläft man in der Zeit am tiefsten. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere wichtige Schlafphasen. Das ist die Einschlafphase, mit der auch viele strugglen, und den leichten Schlaf, der sozusagen zwischen diesen Phasen immer wieder eintritt. Das heißt, unser Schlaf in der Nacht funktioniert auch in Wellen. Das wechselt sich immer ab zwischen REM-Schlaf, Tiefschlaf, leichter Schlaf. Tja, und wenn wir über Probleme beim Schlafen sprechen, dann gibt es eigentlich genau zwei Arten von Menschen. Das sind erstens die, die nicht gut einschlafen können, die abends nicht runterkommen, die Probleme haben dabei, irgendwie sich zu entspannen oder überhaupt in den Schlaf zu finden. Und zweitens, wobei es gibt, glaube ich, drei. Zweitens sind die, die mitten in der Nacht aufwachen, an irgendwas denken müssen, meistens arbeitsrelated oder irgendwelche Sorgen und Nöte, die man gerade hat, und dann einfach nicht mehr einschlafen können. Und drittens sind die, die schlecht aus dem Bett kommen morgens, die also eigentlich genug schlafen, aber irgendwie trotzdem sich total erschlagen fühlen. Ich glaube, auch jeder hat vielleicht schon mal eine dieser drei Schlafproblem-Fail-Phasen, nenne ich sie jetzt mal, in seinem Leben schon erlebt. Ich persönlich tracke meinen Schlaf jetzt seit fast 4 Jahren. Was sind meine absoluten Schlafdistractor? Das ist erstens Alkohol. Ich kann zwar nach 2-3 Gläser Wein wunderbar einschlafen, aber ich schlafe nicht durch. Und mein Ruhepuls braucht extrem lange, um runterzufahren. Dasselbe habe ich übrigens bei schwerem und fettigem Essen. Oder wenn ich zu spät abends gegessen habe nochmal. Und das andere ist, oh Wunder, Stress. Tatsächlich hängt das bei mir stark damit zusammen, wenn ich irgendwo was Öffentliches machen muss. Ich muss am anderen Tag für irgendwas, sag ich mal, im Internet eine Insta-Story drehen. Oder ich muss ein Interview geben. Oder ich muss eine Präsentation halten. Das sind alles Dinge, die in mir am Abend vorher, manchmal schon 2 Abende, 3 Abende vorher, richtig Stress auslösen. Das sind meine 2 allergrößten Schlafstörfaktoren, könnte man sagen. Es gibt aber noch zahlreiche andere Sachen. Und dieses ganze Schlafthema ist so groß, dass wir wahrscheinlich noch 3 weitere Podcasts darüber machen können und müssen. Aber wir fangen heute mal mit den Basics an. Und wir haben wirklich versucht, die renommierteste Person in der Schlafmedizin in Deutschland vor das Mikro zu bekommen. Die haben wir bekommen und gefunden in Professor Dr. Ingo Fitze. Er ist nämlich Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité in Berlin. Zusätzlich Facharzt für innere Medizin, Pulmologe, Somnologe, und der hat schon ganz, ganz viele schlaue Bücher zum Thema Schlaf geschrieben. Aber heute ist erstmal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ingo Fitze. Herr Doktor, wie haben Sie denn heute Nacht geschlafen?
Erstaunlich gut. Es war ja eine Nacht von Sonntag zu Montag, da schläft man ja, oder viele von uns, die nächsten Tag arbeiten müssen, in der Regel etwas schlechter. In der Erwartung bin ich auch ins Bett gegangen, aber ich habe ganz gut geschlafen.
Das freut mich erstmal sehr zu hören. Ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, wie ich geschlafen habe, nämlich auch gut, denn ich messe das jeden Abend mit so einem Schlafmessring hier. Es nennt sich Aura. Haben Sie da eine Meinung zu als Schlafforscher?
Ja, kann ich Ihnen sagen, wir haben gerade vor einigen Monaten eine Studie durchgeführt, die wir gerade publizieren, also ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben drei dieser Ringe verglichen. Einen amerikanischen, einen, die Sie da oben haben, und noch einen chinesischen. Dann haben wir das Ganze verglichen mit der normalen Standardableitung, die wir in einem Schlaflabor tätigen. Und siehe da, erstens, kein Ring erreicht das, was man im Schlaflabor misst. Nummer eins und Nummer zwei, jeder Ring hat was anderes gemessen. Aber ich glaube, das ist auch die Erfahrung derjenigen, die Schlaf-Apps nutzen, dass man dafür, wenn man verschiedene Techniken nutzt, verschiedene Ergebnisse bekommt.
Glauben Sie trotzdem, dass das sinnvoll ist, sowas zu benutzen, einfach um sich mehr in so eine Gewohnheit vielleicht reinzuzwingen?
Das Problem ist, man kann einen guten Schlaf nicht erzwingen. Also die Schlafqualität an sich, die kann man nicht erzwingen. Wobei der Ring helfen kann, ist, wenn man selber eher etwas undiszipliniert ist, ja, sozusagen auf seine Schlafzeit zu achten, das ist Nummer eins. Nummer zwei, kann er einigermaßen gut die Einschlafzeit schätzen. Und das dritte und letzte, was man da als Information entnehmen kann, ist die Schlafdauer. Ich weiß gar nicht, ob der Ring auch die Schritte zählt, aber viele haben ja heute einen Schrittzähler in ihrem Handy und dann schauen sie halt, wie viel haben sie heute ihre 5.000 oder 10.000 Schritte erreicht. Und dafür ist der Ring gut, dass sie am nächsten Morgen mal schauen, habe ich gestern Nacht meine mindestens 6 Stunden Schlaf erreicht.
Wie finde ich denn jetzt persönlich raus, wie viel Schlaf ich als Individuum eigentlich brauche? Gibt es verschiedene Schlaftypen?
Es gibt schon verschiedene Schlaftypen und es wird auch gern drüber gesprochen, aber die Mehrheit sind halt Normaltypen. Der Normalo schläft zwischen 7,5 und 8,5 Stunden nachts. Das ist die sogenannte Wohlfühlschlafmenge, beziehungsweise auch die gesunde Schlafmenge. Dann gibt es noch zwei andere Schlaftypen. Das eine, das ist die Lerche und die Eule. Also ich gehe gern 1-2 Stunden eher ins Bett und stehe dafür 1-2 Stunden eher auf. Die Eule geht halt später ins Bett, also Mitternacht oder nach Mitternacht und steht etwas später auf. Und die zweite Sorte von Typen sind die Kurz- und Langschläfer. Es gibt nur sehr, sehr wenig Kurzschläfer auf dieser Welt. Also ich mache ja schon mehr als 30 Jahre Schlafmedizin. Kurzschläfer ist der, der dauerhaft unter 6 Stunden schläft und damit fantastisch klarkommt, am Tage nicht müde ist, auch im Urlaub oder am Wochenende nicht länger schläft. Und der Langschläfer ist der, der also circa 9 Stunden benötigt. Die gibt's auch.
Jetzt habe ich mir natürlich in Vorbereitung, weil bei Schlaf bei mir zwecks meiner eigenen Produktivität leider ein großes Problem darstellt, wenn ich gestresst bin, das große Buch vom Schlaf gelesen und bin eben auch da auf diese verschiedenen Schlaftypen gestoßen und habe praktisch durch dieses Buch gelernt, dass das ja theoretisch sogar okay ist, wenn ich eine Eule bin. Stimmt das? Also, dass es durchaus unterschiedliche Typen von Menschen gibt, die einen, die können auch nicht früher einschlafen und die müssen praktisch später aufstehen. Die sind also sozusagen in unserem System, wie das funktioniert, mit sehr früh morgens in die Schule gehen, im Kindesalter bis hin zu den ganz normalen Arbeitszeiten, 9-to-5, dass das für die gar nicht unbedingt so passt? Oder kann ich mich als Eule auch in einen Lerchenstatus bringen?
Na, ich fange mal ganz vorne an. Sie haben das große Buch vom Schlaf gelesen. Ich halt selber habe ja auch Bücher geschrieben. Da werden Sie übrigens viele andere Sachen lesen, im Gegensatz zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Denn nochmal eins, diese Typen mit Eule, Lerche, das ist vollkommen überschätzt. Es ist bis heute wissenschaftlich so, dass wir sagen, die ideale Schlafqualität und die nötige Schlafmenge bekommt man, wenn man zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett geht und zwischen 6 und 7 aufsteht. Die angeborene Eule, das wäre ja die Person, bei denen der Schlaf-Wach-Rhythmus tatsächlich verschoben ist, bei denen die Schlafhormone später ansteigen, morgens die Wachhormone später ansteigen. Die kann gern 1-2 Stunden später ins Bett gehen. Aber wie gesagt, das sind halt wenige und bei der Lerche ist es nach vorn verschoben, der Rhythmus. Nein, es ist nicht egal, ob man Lerche oder Eule ist. Die Eule hat die schlechteren Karten, was Morbidität, also andere Erkrankungen betrifft. Die Eule hat schlechtere Karten, was Konzentration, Müdigkeit am Tage betrifft und so weiter. Gesundheitlich gesehen ist die Eule schlechter dran als die Lerche. Ob man aus einer Lerche eine Eule machen kann, aus einer Eule eine Lerche. Naja, das wird ja mit uns jedes Jahr zweimal gemacht, wenn es in die Sommerzeit geht oder in die Winterzeit. Und so ähnlich ist das halt. Na klar kann man aus einer Lerche eine Eule machen, aus einer Eule eine Lerche. Wir können ja auch Zeitzonen überfliegen und uns an die neue Zeitzone anpassen. Aber es ist nicht erstrebenswert. Also ich glaube, es gibt viele Eulen unter den, wie gesagt, gesamt wenigen Eulen, die es so gibt, die zur Lerche geworden sind, einfach weil sie einen Job haben, der morgens um 8 beginnt. Und dann muss man halt um 6 Uhr aufstehen und hat vielleicht noch Familie und so weiter und Frühstück. Es ist leider nicht so und es wird auch wahrscheinlich in Zeiten des Arbeitskräftemangels in Zukunft nicht so werden, dass man sich seinen Job nach seinem Typus aussuchen kann. Es macht Sinn, durchaus, ja, als eine Eule keinen Job anzunehmen, wo man früh um 6 auf der Matte stehen muss, oder als eine Lerche einen Job anzunehmen, wo man abends bis um 20, 21, 22 Uhr arbeiten muss. Es ist einmal nicht gut für den eigenen Biorhythmus und dann vielleicht auch nicht gut für den Schlaf, aber sicherlich auch nicht gut für den Arbeitgeber. Also eine Eule kann schlecht die beste Leistungsfähigkeit in den Morgenstunden abrufen und eine Lerche nicht in den Abendstunden.
Welche Auswirkungen hat denn jetzt dauerhaft schlechter Schlaf auf unser Gehirn, / Gedächtnis, vielleicht auch unser Immunsystem, all das, was Sie schon angesprochen haben, unsere Leistung?
Das Wichtigste ist dauerhaft, was Sie gerade sagten. Was bedeutet dauerhaft? Da ist sich die Wissenschaft noch nicht so wirklich einig. Wenn ich die Literatur berücksichtige, die ich so lese, dann bedeutet bei mir dauerhaft länger als 3 Jahre. Weil man hat nachgewiesen, wenn man länger als 3 Jahre kurz oder schlecht oder kurz und schlecht schläft, dann beginnen genau die Risiken, die gerade genannt wurden. Und zwar leidet an erster Stelle der Kopf. Gedächtnis, kognitive Leistungsfähigkeit, die Säuberung des Gehirns, die nur nachts stattfindet und nicht am Tage, was uns vor Alzheimer und Demenz schützt. Für die Hirngesundheit ist der Schlaf eben sehr, sehr wichtig. An zweiter Stelle steht das Immunsystem, schlaf dich gesund. Wenn man nachts nur 4, 5 Stunden schläft, dann ist man am nächsten Tag immunsupprimiert. Das Immunsystem ist gedämpft. Da hat jeder Virus, jedes Bakterium, jede Krebszelle ein leichtes Spiel. Schlechter Schlaf macht Schnupfen, schlechter Schlaf macht Corona und so weiter. Das Dritte, vielleicht wichtig für einige, weniger wichtig für andere, aber leider noch wenig wissenschaftlich untersucht, ist der sogenannte Schönheitsschlaf. Ja, man sieht am nächsten Tag dem Gesicht oder dem Gemüt den schlechten Schlaf an. Na, und dann ist guter Schlaf wichtig für Knochen, für Muskeln, für viele andere Organsysteme.
Wenn Sie eine Anleitung schreiben müssten für richtig schlechten Schlaf, was muss man in anderen Worten auf jeden Fall vermeiden?
Ja, die Frage gefällt mir, weil die meisten fragen mich, was kann man für einen guten Schlaf tun? Und ich sage immer, jemand, der gut schläft, muss nichts für einen guten Schlaf tun. Aber schon Kinder und Jugendliche sollten lernen, was kann man falsch machen gegenüber seinem Schlaf? Falsch machen gegenüber seinem Schlaf, wissen wir heute, kann man, indem man ständig unregelmäßig ins Bett geht. Mal um 8, mal um 22 Uhr, mal um 24 Uhr. Unregelmäßigkeit ist nicht gut für den Schlaf. Schlafkiller Nummer 1 ist der Stress. Also ich darf natürlich keine Sorgen mit ins Bett nehmen und wie man dagegen angehen kann durch alle möglichen Techniken. Das nennt man ja heute sogenannte Schlafhygiene oder Einschlafrituale. Dann muss drittens der Schlafkomfort mitstimmen. Also jemand, der weich schlafen möchte, der kann nicht auf dem Fußboden schlafen. Und jemand, der hart schlafen möchte, kann nicht, keine Ahnung, im Wasserbett schlafen. Und es darf nicht zu warm sein und nicht zu kalt und nicht zu laut und nicht zu leise. Und das Licht muss aus sein. Das zählt alles zum Schlafkomfort. Zum Schlafkomfort gehört übrigens auch, dass es falsch ist, wenn man Hund oder Katze mit im Bett liegen lässt. Genauso übrigens wie das Baby. Ja? Aus schlafmedizinischer Sicht haben weder Tiere noch die Neugeborenen oder Kleinkinder was im Bett der Eltern zu suchen.
Verdammt.
Sie dürfen gerne im Schlafzimmer schlafen. Ja, das Co-Sharing des Schlafzimmers, aber nicht das Co-Bedding.
Ja, aber Herr Dr. Vietze, ich bin ehrlich, die tippeln ja trotzdem rum und machen Geräusche. Ja, jeder, der ein Tier hat, der weiß das. Und auch ein Baby.
Korrekt. Und jeder sensible Schläfer unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die wissen, dass jedes Geräusch den Schlaf selber, den eigenen Schlaf stören kann, die haben kein Tierchen mehr im Schlafzimmer laufen. Das ist richtig.
Das stimmt. Jetzt fast schon eine rhetorische Frage, angliedernd an das, was Sie gerade schon angesprochen haben. Wie hängen denn Schlaf und Erfolgsdruck, Stress, überhaupt diese Arbeitsbelastung, die wir heute haben, mit Schlaf zusammen? Sieht man da über die letzten Jahre eine Korrelation?
Es gibt keinen wirklichen Biomarker für Stress. Und deswegen ist es halt so, dass wir auf der einen Seite Stress nicht messen können, aber auf der anderen Seite auch eine gute Nachricht. Ich habe ja nicht nur schlechte Nachrichten. Ich sage immer, es gibt auf der Welt Millionen Menschen, die leiden an Hunger, an Armut, an Arbeitslosigkeit, an Kriegssituationen, was auch immer. Und sie schlafen wie ein Murmeltier. Was ich damit sagen will, ist, das Schlafwachverhalten und der Schlaf ist ein relativ stabiles System. Und alle gesunden Schläfer, die uns zuhören oder Schläferinnen, brauchen sich eigentlich über den Schlaf wenig Gedanken machen. Ich sage mal, der eine hat ein sensibles Bronchialsystem, also mag keine kalte Luft, oder der andere hat eine sensible Haut, hat damit zu tun. Es gibt leider ein Drittel auch der Deutschen, die noch gar keine Schlafstörung haben, aber sensible Schläfer sind, also auf dem Weg zu einer Schlafstörung, wenn sie Pech haben. Und da ist tatsächlich Stress oder dauerhafter Stress und abends nicht entspannen können, so ein zusätzlicher Provokator. Man muss einfach wissen Und das weiß eigentlich, glaube ich, jeder Schläfer oder jede Schläferin, dass man abends keinen Horrorfilm schauen soll und auch nicht mit den stressigsten oder ungeklärtesten Sachen ins Bett gehen soll, sondern dann die To-Do-Liste bitte noch abarbeiten und danach immer eine halbe Stunde schon zum Entspannen nehmen, was immer man macht. Und dann kann man eigentlich ganz gut einschlafen.
Herr Dr. Fietz, wie ist das denn mit dem Handy am Bett? Weil wir sprechen natürlich hier über eine Generation, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr viel höchstwahrscheinlich am Handy auch beruflich unterwegs sind. Dementsprechend ist die Arbeit immer nur so einen ganz kleinen Griff weit entfernt. Und ich glaube, das ist mitunter das größte Problem, um diesem Stress sozusagen entgegenzuwirken. Wie weit vor dem Schlaf legen Sie denn Ihr Handy weg?
Mein Handy liegt im Bett. Aus dem ganz einfachen Grund ist mein Wecker. Gelegentlich habe ich auch eine Durchschlafstörung und dann schaue ich schon mal, ob es wieder die übliche 3-Uhr-Zeit ist, wo ich da wach werde. Aber generell muss ich sagen, es gibt keine No-Gos, was den Schlaf betrifft. Ja, der Fernseher darf im Schlafzimmer sein, genauso wie das Handy auf dem Bett liegen darf. Das Problem beim Handy ist, es muss ausgeschalten sein. Also es muss auf leise geschalten sein, dass man da keinen Eingang weder von der SMS noch irgendeiner anderen Nachricht hört und schon gar keinen Klingelton. Und dann darf es auch im Bett liegen, wofür man es dann immer nutzen darf und wenn es nur die Taschenlampe nachts ist. Die Erwartungshaltung, es könnte eine Nachricht kommen, die stört den Schlaf, nicht das Handy selber.
Gibt es denn, ich sag mal, unbedenkliche Schlafhelfer von Melatonin über leichten Schlaftabletten bis hin zur Bibi Blocksberg-Kassette, die sich viele mittlerweile wieder anhören aus meiner Generation zum Schlafen? Ist das empfehlenswert?
Ja, warum hört man sich Bibi Blocksberg an? Weil es fehlt der Opa oder der eigene Vater, Vati, der sich abends ans Kinderbett setzt und die gute Nachtgeschichte erzählt mit einer schönen, sonoren Stimme, ja, die nicht zu langweilig und nicht zu spannend ist. Damit kann man fantastisch einschlafen, zumindest als Kind und Jugendlicher. Wenn man dann älter wird, dann nimmt man halt Hilfsmittel, also dann nimmt man einen Podcast oder hört Musik oder Rauschen oder was es alles im Angebot gibt an Tönen, die einen entspannen können. Man könnte auch mal darüber nachdenken, was ich abends so zu mir nehme. Ich schreibe gerade ein Buch über, was man abends so alles essen kann und wie das den Schlaf beeinflussen kann, also essen und trinken kann. Ich war selber erstaunt, wie viel wissenschaftliche Literatur es darüber schon gibt und es wird spannend sein, das später mal alles nachzulesen. Wenn man sonst denkt, man macht eigentlich alles schon richtig, auch Essen, Trinken gegenüber, dann sind die einfachsten Schlafhelfer ein schöner, warmer Kräutertee. Wenn das nicht hilft, dann kann man mal in die Apotheke gehen und fragt nach den guten alten Hausmitteln wie Hopfen, Baldrian, Melisse, Pflanzenpräparate, die man dann aber auch mal 4 bis 6 Wochen ausprobieren muss. Und wenn das auch nicht hilft, dann habe ich noch im Angebot ein Nahrungsergänzungsmittel, eine Aminosäure, Tryptophan, auch freiverkäuflich in der Apotheke. Ist auch so ein schlafförderndes Ergänz, kann man auch gern googeln. Und danach kommen als Schlafmittel oder Schlafhelfer die verschreibungspflichtigen Medikamente. Wobei es gibt noch einen populären Helfer, weil der in allen Medien immer kolportiert wird, ist ja Melatonin. Es gibt es ja in allen möglichen Verabreichungen zu kaufen.
Ja, ich habe so ein Spray, was man sich in den Mund sprüht, wie so ein Atemspray.
Ja, da würde mich mal interessieren, ob es hilft.
Ehrlicherweise nö.
Ja, genau. Also das Gute an Melatonin ist, es hat ein positives Image. Ja, das ist ja irgendwie der einzige Schlafstoff, der tatsächlich positiv ist. Da hat man keine Angst vor, das nimmt man einfach. Der Nachteil ist, es gibt wenige Kinder und Jugendliche und wenige Erwachsene, die auf Melatonin reagieren. Wenn überhaupt, dann kann es das Einschlafen fördern. Also das sagt die Wissenschaft. Es kann aber eigentlich das Einschlafen nur fördern, wenn man zum normalen Einschlafzeitpunkt, nämlich zwischen, sagen wir, 21 und 24 Uhr, einen zu niedrigen Melatoningehalt hat. Wenn man einen normalen Melatoningehalt hat, dann hilft es nicht. Und deswegen hilft es bei den meisten wie bei Ihnen eben nicht. Im Alter nimmt Melatonin ab dem 55. Lebensjahr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Melatonin zum Schlafen hilft, ist dann über dem 55. Lebensjahr höher.
Wenn ich jetzt objektiv gesehen ausreichend schlafe, gibt es ja trotzdem immer Menschen, die sich dennoch weiterhin irgendwie erschöpft oder müde oder abgeschlagen fühlen, wenn sie morgens aufstehen. Mein Lebenspartner ist so ein Kandidat. Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun? Schlafe ich da nicht effizient genug? Habe ich zu wenig REM-Schlaf?
Na, wenn, dann eher Tiefschlaf. Also das Tiefschlafdefizit macht den nicht erholsamen Schlaf aus. Ein Tipp für die Praxis ist, bitte den eigenen Schlaf beobachten am Wochenende und im Urlaub. Also wenn er am Wochenende und im Urlaub tatsächlich gleich gefühlt nicht erholsam ist, das wäre tatsächlich ein Grund, der Qualität des Schlafes auf den Grund zu gehen. Das ist richtig. Da kann man schon mal so einen Ring erstmal nehmen oder eine App und kann mal schauen, was gibt denn diese Technik an Tiefschlaf und Traumschlaf an. Man darf da eine Nacht nicht in die Waagschale werfen, aber wenn man grundsätzlich mal eine Woche gemessen, Faustformel, weniger als eine Stunde Tiefschlaf hat oder weniger als eine Stunde Traumschlaf hat, dann stimmt was nicht mit der Schlafqualität. Und das wäre ein Grund tatsächlich, das kann man sonst weiter nicht dann erforschen, da müsste man tatsächlich sich beim Schlaf Schlafmediziner mal vorstellen, der dann entscheidet, bin ich Kandidat oder Kandidatin für Schlaflabor, ja oder nein. Ein Parameter fällt mir noch ein, gerade weil Sie auch den Ring erwähnt haben oder wenn man eine App nutzt, ist die Schlafeffizienz. Da wird ja berechnet Bettzeit zu geschätzter effektiver Netto-Schlafzeit. Und da sollte man über 85% liegen. Also 15% der Nacht darf man wach sein oder sich bewegen und 85% sollte man schlafen, von Licht aus bis Licht an. Und wenn man dauerhaft unter 85% liegt, dann ist das auch nicht gut.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich hatte heute 1 Stunde 34 REM und 56 Minuten Tiefschlaf. Ey, immerhin!
Genau, da würde ich dem Ring noch Vertrauen schenken, würde sagen, war eine relativ gute Nacht. Und wie war die Schlafeffizienz?
Die Schlafeffizienz liegt heute bei 86%, liegt aber daran, dass heute mein erster Arbeitstag war und ich eine Woche Urlaub hinter mir habe. Normalerweise sieht das deutlich schlechter aus.
Ach so, wollte gerade sagen, über 85% ist doch in Ordnung.
Nee, das sind hier gefälschte Daten jetzt. Das sind Urlaubsdaten. Eigentlich super, dass Sie das auch schon angesprochen haben, weil da ist natürlich ein rapider Unterschied. Kann man denn auch zu viel schlafen?
Also zu viel schlafen bedeutet, man wird nach 6,5, 7 Stunden wach und sagt, oh ja, hab eigentlich ganz gut geschlafen, aber ich habe noch Zeit, 1, 2 Stunden und kann gerne im Bett liegen bleiben und bleibt im Bett liegen und schläft dann nochmal ein. Man kann sich mit dem, was man sich dann noch an einer Stunde oder anderthalb Stunde Schlaf holt, tatsächlich den Effekt der 6,5, 7 Stunden davor zunichte machen. Weil im Zweifelsfall dieses morgendliche Schlafen dann eher ein Dösen ist. Also da gibt's keinen Tiefschlaf mehr, da gibt's vielleicht noch ein bisschen Traumschlaf, aber oft unterbrochen. Das ist keine gute Schlafqualität. Das hat damit zu tun, dass morgens ja Cortisol ist erhöht, also Stresshormon, die Körpertemperatur schon wieder angestiegen. Das ist einfach schon kein guter Zeitpunkt mehr, um gut und erholsam weiterzuschlafen.
Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man sich erschlagen fühlt, wenn man dann aus Versehen bis 10 geschlafen hat, auch manchmal so am Wochenende. Man hat dann eher das Gefühl, zu viel geschlafen zu haben.
Korrekt. Ausgenommen die schlechten Schläfer. Also wenn jemand nachts nur 2, 3 Stunden schläft, eine extreme Ein- und Durchschlafstörung hat und morgens, sagen wir, zwischen 6 und 9 nochmal 1,5 Stunde Schlaf bekommt, übrigens mit Tiefschlaf dann freuen sich diese Betroffenen und sagen, wow, ich habe wenigstens dann morgens nochmal 1,5 Stunde schlafen können und fühle mich so viel erholter.
Also mein persönliches Problem ist gar nicht das Einschlafen, sondern das Durchschlafen. Und Sie haben das ja auch gerade durchblicken lassen, dass Sie das ab und zu mal haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem vieler Menschen, die vielleicht auch viel arbeiten oder am anderen Tag, der Klassiker, man hat ein wichtiges Meeting oder eine Präsentation und wacht dann halt um 3 Uhr nachts auf und dann ist es gefühlt vorbei mit dem Schlaf. Kann man aus so einer Phase irgendwie wieder rausfinden oder ist es dann okay, sich der Sache hinzugeben, sag ich mal?
Also 2 Sachen. Das eine ist, wenn man mindestens 3-mal in der Woche nachts wach wird und länger als 1/2 Stunde zum Wiedereinschlafen braucht, dann hat man eine Durchschlafstörung. Und wenn es länger als 3 Monate dauert, ist es schon chronisch. Also man darf gern 1, 2 Mal in der Woche nicht durchschlafen. Das ist das eine. Aber das zweite ist, wenn ich am nächsten Tag meine Leistung abrufen muss und ich habe einen mega wichtigen Job, dann müsste man überlegen, wie kann ich intervenieren oder was kann ich dagegen tun. Ich nenne mal ein Beispiel. In den USA darf jeder Pilot, wenn sie sich Schlaf holen wollen, damit sie danach wieder kognitiv leistungsfähig sind, darf eine Schlaftablette nehmen. Und so ähnlich würde ich verfahren, wenn man sich das am nächsten Tag nicht leisten kann und seine Leistung abrufen muss. Und ich will jetzt keine Leistungsmedizin hier propagieren. Dann kann man natürlich gelegentlich auch einmal in der Woche so eine kleine Schlafhilfe nehmen, welcher Art auch immer. Das hat dann nichts mit Schlafmedizin zu tun, sondern eher, wie komme ich am nächsten Tag unfallfrei oder mit guter Leistung durch den Tag. Aber wie gesagt, die guten Schläfer betrifft das nicht. Die können auch vor einem stressigen Tag gut schlafen. Deswegen, wenn das ein Dauerzustand wird, dass immer, wenn es nächsten Tag stressig ist und wir leben in einer stressigen Zeit, dann schlafe ich schlecht, dann schläft man dauerhaft schlecht. Und wenn das mehr als 3-mal in der Woche, dann wird es schon chronisch und dann muss man aufpassen.
Okay. Und zum Abschluss noch ein paar knackige Fragen, die mich immer schon mal interessiert haben. Da nutze ich sie einmal jetzt schamlos aus. Morgens im Bett noch mal Snooze drücken oder direkt aufstehen?
Also früher hätte ich gesagt, nein, Snoozen macht keinen Sinn, weil in Zeiten, wo wir eh alle viel zu kurz schlafen, schlafen Sie bitte bis zur letzten Sekunde, damit Sie genügend Schlaf bekommen und nicht 1/2 Stunde vorher schon anfangen, wach zu werden. Nummer 1, aber Nummer 2, wenn man aus dem Bett aufsteht und gleich in den Tag reinschlittern muss, sprich, ich muss gleich aufs Fahrrad oder gleich ins Auto steigen und los, dann gern snoozen, weil das Gehirn braucht 1/2 Stunde, um wach zu werden.
Kann man vorschlafen und oder Schlaf nachholen?
Vorschlafen kann man immer nur für 24 Stunden. Also der Nachtschichtler, der den Nachtschichtdienst antritt, der kann gern davor einen sogenannten Mittagsschlaf, also 1,5 Stunden schlafen. Damit kommt man viel besser durch die Nacht, als wenn man nur morgens geschlafen hatte und dann den ganzen Nachmittag wach war. Das geht. Und nachschlafen kann man, so sagt es die Wissenschaft heute, bis zu einer Woche. Also ich kann am Wochenende den Schlaf der Woche nachholen. Das macht doch Sinn. Ich kann aber nicht im Urlaub nach, keine Ahnung, 10 Monaten ohne Urlaub und stressigen kurzen Schlafes den Urlaub von 10 Monaten nachholen. Das geht nicht. Da schläft man vielleicht die ersten 3-4 Nächte den Schlaf nach, also länger. Und dann stellt sich schon die Wohlfühlschlafmenge die normal ein.
Okay, und allerletzte Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich neben meinem Partner, meiner Partnerin schlechter schlafe als alleine? Rausschmeißen aus dem Bett.
Genau, allein schlafen. Entweder die Flucht ergreifen oder Partner rausschmeißen. Ein sensibler Schläfer, eine sensible Schläferin und ein schnarchender Partner oder sich viel bewegender Partner oder Partnerin, das passt einfach nicht zusammen. Deswegen der Tipp, getrennt schlafen oder Rat beim Schlafmediziner suchen. Wie kann man dem begegnen und dann doch wieder zusammenschlafen?
Also Leute, Hunde raus aus dem Bett und Partner auch, wenn ihr schlecht schlaft. Das ist das kleine Fazit von mir an der Stelle. Vielen Dank, Herr Dr. Fietze, das war sehr aufschlussreich. Ich habe ganz viel gelernt.
Ich hoffe, dass Sie trotz allem, nein, nicht stets, aber überwiegend stets erholsamen Schlaf haben, auch in Zukunft.
Vielen Dank.